Gelobt sei der Herr für den heutigen Abend. Ich danke dem Herrn, dass wir alle hier sein dürfen, dass wir hier seinen Namen anbeten dürfen, preisen können, singen können. Und in den nächsten Minuten, die uns bevorstehen, möchten wir uns dem Thema widmen, das ihr eingeblendet seht, und zwar dem Thema der Abtreibung. Leider ist das noch immer ein sehr aktuelles Thema in unserer Gesellschaft. Nicht nur aktuell, sondern sehr umstritten. Es ist umstritten, es gibt viele Debatten, viele Diskussionen rund um dieses Thema weltweit und die Meinungen auf der gesamten Welt sind sehr polarisiert. Aber heute könnten wir über vieles reden, viele Aspekte, viele Perspektiven, viele Debatten führen und Statistiken aufzeigen. Aber heute möchten wir uns konzentrieren auf Abtreibung richtig gegenargumentieren. Wir kommen manchmal in Diskussionen mit Menschen, ja, unter anderem auch dieses Thema der Abtreibung. Und wir als Christen wissen ja, dass wir die Menschen zum einen vom Evangelium überzeugen sollten, aber auch, wenn es um solche Themen wie Abtreibung geht, dass wir ihnen die Wahrheit übermitteln und mit Liebe und viel Weisheit versuchen, sie davon zu überzeugen. Nicht mit Gewalt, nicht mit Zwang, sondern mit Liebe und Weisheit. Wie gesagt, es gäbe vieles zu sagen darüber. Man könnte viel darüber sprechen. Aber die Kernfrage, die wir uns stellen müssen, die Kernfrage um dieses Thema ist folgende. Wann beginnt das Leben? Das ist die Hauptfrage und das ist die primäre Frage. Und wenn wir diese beantworten, dann fallen alle anderen Argumente, alle sekundären Gedanken in sich zusammen. Wann beginnt das Leben? Nun, in der Gesellschaft und in der Welt haben sich natürlich zwei sogenannte Parteien zu diesem Thema entwickelt, zwei Seiten. Die eine wird oft auch Pro-Choice genannt, die Pro-Choice-Bewegung. Das heißt nichts anderes als, man ist für die freie Entscheidung. Man ist dafür, dass Menschen und vor allem Frauen die freie Entscheidung haben sollten, sich entweder für oder gegen eine Abtreibung zu entscheiden. Ich persönlich kann gegen Abtreibung sein, aber der andere soll für sich selbst frei entscheiden können, ob eine Abtreibung die richtige Lösung ist. Und dann in der anderen Seite, die Opposition sozusagen, ist die Pro-Life-Bewegung. Wie der Name schon sagt, geht es hier darum, sind die Leute hier für das Leben. Nicht nur, dass sie gegen die Abtreibung sind, sondern sie bemühen sich, sie kämpfen auch dafür, dass kein Mensch die Entscheidung treffen darf, das Leben eines anderen zu nehmen. Und wir werden in den nächsten Minuten dieser Frage, wann beginnt das Leben, auf den Grund gehen und wir werden uns einige Argumente anschauen, die gebracht werden von den Leuten auf der Seite Pro-Choice, die Befürworter der Abtreibung. Sie haben einige Argumente, um sich sozusagen recht zu fertigen, um zu sagen, es ist okay, es ist kein Problem. Wir werden uns kurz die häufigsten dieser Argumente ansehen und sehen, dass sie eigentlich keine guten Argumente sind, dass sie in sich selbst zusammenbrechen und wenn man sie bis zum Schluss ausdenkt, sieht man, dass sie viele Probleme haben, sei es philosophischer, moralischer oder auch logischer Natur. Und im zweiten Teil möchten wir uns dann natürlich auch die biblische Perspektive ansehen. Wir wollen sehen, was die Bibel zu diesem Thema allgemein zu sagen hat, wie sie auf diese Frage antwortet und wie sich das dann überlappt mit den Gegenargumenten, die wir bringen. Warum ist diese Frage so wichtig? Warum ist diese Frage, wann beginnt das Leben, wichtig? Nun, wir müssen erwähnen, dass die Mehrheit von den Menschen, die für die Abtreibung sind, tatsächlich der Meinung sind, dass die Abtreibung an sich okay ist, in Ordnung ist, kein Problem, kein moralisches Dilemma darstellt, weil das ungeborene Baby im Mutterleib kein menschliches Wesen ist. Also, wenn es kein Mensch ist, ist es auch kein Problem, es zu entfernen, die Schwangerschaft abzubrechen, es zu einer Abtreibung zu bringen. Und diese Menschen sind wirklich davon überzeugt. Sie wurden sozusagen damit indoktriniert. Sie haben es jahrelang gehört, sie sind damit aufgewachsen. Man hört es überall und Ärzte verbreiten dieses Gerücht und sie sind wirklich davon überzeugt. Also sie haben kein keine bösen Absichten. Ja? Sie marschieren nicht auf den Straßen und protestieren, damit man ihnen die Rechte gibt, um Leben zu nehmen. Wir wollen morden dürfen. Nein, das ist nicht ihre Absicht. Ihrer Perspektive nach ist das kein menschliches Leben, sondern es ist nur ein Haufen Zellen, es ist eine Handvoll Protoplasma, es ist nur wie ein Geschwür oder es ist nur wie ein Tumor, den man sich entfernen lassen kann oder ein Backenzahn, der gezogen werden kann und das hat keine moralischen Konsequenzen. Gut, mein Anfangsstatement zu diesem Thema und meine Hauptaussage heute ist folgende. Im Laufe einer Schwangerschaft gibt es keinen biologischen Beweis für eine Verwandlung von einem unmenschlichen zu einem menschlichen Zustand. Was bedeutet das? Von der ersten Sekunde an, von dem eine Frau schwanger wird, bis zur letzten, gibt es keinen biologischen Beweis, dass dieses Wesen in ihrem Leib unmenschlich ist und durch ein Ereignis auf einmal menschliche Werte bekommt, dass es zu einem Menschen verwandelt wird. Es hat niemals diese zwei unterschiedlichen Zustände von Nichtmensch und danach Mensch. Es gibt keinen biologischen Beweis dafür. Kein ernsthafter Arzt und Wissenschaftler behauptet, dass es diese Unterscheidung gibt. Ja, das müssen wir uns merken. Ich werde auch öfters darauf zurückkommen. Eines der häufigsten Argumente, die Sie bringen, die Befürworter der Abtreibung, ist dieses. Sie sagen, ab der Geburt wird ein Kind, ein Baby, ein menschliches Wesen und ab der Geburt sollte es von allen Menschenrechten profitieren. Es ist schön und gut, aber wenn wir das bis zum Schluss ausdenken und es kurz analysieren, sehen wir, dass es auf sehr wackelige Beine steht. Zum einen, eine durchschnittliche Schwangerschaft, ja, dauert ungefähr 38 Schwangerschaftswochen, je nachdem, wie man zählt, wann man anfängt zu zählen. Sie dauert 28 Schwangerschaftswochen, bis sich das Kind im Mutterleib entwickelt. Aber wir wissen auch, dass es Frühgeburten gibt. Frühgeburten passieren immer wieder, anscheinend immer häufiger, aber eine Frühgeburt, sagen wir mal ab Schwangerschaftswoche 23, hat immer noch Chancen, ein gesundes Leben zu führen. Also eine Frühgeburt, die in der 23. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt, wird als Mensch eingestuft, aber ein ungeborenes Kind in Schwangerschaftswoche 35 ist kein Mensch, weil es sich immer noch im Mutterleib befindet. Also obwohl sich dieses ungeborene Kind in der 35. oder 36. Schwangerschaftswoche befindet und viel weiterentwickelter ist, viel größer und schwieriger ist als das Kind in der 23. Schwangerschaftswoche, ist es komischerweise kein menschliches Lebewesen. Warum nicht? Spricht etwa meine geografische Position darüber aus, sagt es darüber aus, dass ich ein Mensch bin oder nicht? Dort, wo ich mich befinde, ob ich mich außerhalb oder innerhalb des Mutterleibs befinde, definiert das meine Menschlichkeit, meine Natur? Falls in den nächsten Jahren Elon Musk den Mars besiedeln wird, die Menschen, die diesen Planeten besiedeln werden, werden immer noch Menschen sein, genauso wie wir hier auf der Erde. Nur weil sie sich auf einem anderen Planeten, an einem anderen Ort befinden, verlieren sie nicht ihre Menschlichkeit, auch wenn sie Marsmännchen sein werden, werden sie immer noch Menschen sein. Sie werden immer noch denselben Wert haben wie wir. Sie werden nicht minderwertiger sein, wir werden nicht Übermenschen sein, sondern wir werden immer noch gleich sein. Dasselbe gilt auch für ungeborene Kinder. Die geografische Position kann über mich also nicht aussagen, ob ich in diesem Moment ein Mensch bin oder nicht. Rein die Tatsache, ob es im Mutterleib ist oder außerhalb, kann nicht sagen, ob ich Mensch bin oder nicht. Ein weiteres Argument, das mit diesen Gedanken weitergeführt wird, ist, dass das Baby ab der Geburt dann eigenständig in der Lage ist zu überleben. Sprich, es kann atmen, die Nabelschnur wurde durchgetrennt, es kann eigenständig Nahrung schlucken und es kann sozusagen ohne direkten physischen Kontakt überleben. Davor, im Mutterleib, war es also noch Teil dieser Mutter, von dem er sich losgerissen hat. Davor war er immer noch eins mit dem Körper seiner Mutter. Er war keine einzigartige, getrennte Person, sondern er war eins mit seiner Mutter. Und nach der Entbindung, wenn das Baby anfängt zu atmen, wenn das Baby anfängt, Nahrung über den Mund aufzunehmen, dann wird es ein Mensch. Auch diese Argumentation ist höchst problematisch und bricht in sich zusammen, wenn wir es bis zum Schluss durchdenken. Erstens einmal, allein die Tatsache, dass jemand nicht atmen kann, definiert nicht über ein Wesen, ob es menschlich oder unmenschlich ist. In der reellen Welt haben wir viele Menschen, die nicht eigenständig atmen können. Vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir das gesehen, dass einige Menschen Beatmungsgeräte benötigt haben. Ja? Und nur weil ein Organ nicht mehr funktioniert, bedeutet das nicht, dass ich meine komplette Menschlichkeit verliere. Oder wenn ein Organ noch nicht funktioniert, heißt das nicht, dass ich sie noch nicht erlangt habe. Ja? Und zu behaupten, dass jemand getrennt ist von seiner Mutter und erst dann ein Mensch wird, ist auch ziemlich unsinnig. Weil jeder, der schon mal ein Baby nur gesehen hat, hat erkannt und weiß, dass es nicht in der Lage ist, eigenständig zu überleben. Es ist nicht in der Lage, eigenständig zu überleben. Es braucht die Mutter, um ernährt zu werden, gestillt zu werden, gekleidet zu werden, gesäubert zu werden und so weiter, alles, was notwendig ist. Und das dauert noch viele Jahre, bis das Kind erwachsen wird oder jugendlich wird und es in der Lage ist, eigenständig um sich selbst zu kümmern. Nicht nur, dass die Ernährung notwendig ist, sondern auch der physische Kontakt, der angeblich unterbrochen ist, auch dieser physische Kontakt, die Berührung, ist immer noch für das Kind lebensnotwendig. Wissenschaftler haben erkannt und gesehen, dass ein Baby wirklich zum Überleben physischen Kontakt braucht. Es muss spüren, dass es gehalten wird, gestreichelt wird, dass jemand um das Baby ist. Man hat weiter überlegt und hat weitere Argumente gebracht und ein Argument ist dann auch ab dem ersten Herzschlag. Wenn das eigene Babyherz anfängt zu pumpen und Blut durch seinen Körper strömt, ja dann beginnt das menschliche Leben in dem Baby. Ja, das mag sehr herzhaft klingen, das mag sehr romantisch klingen, aber leider stimmt das ebenfalls nicht und wir können die bisherigen Argumente auch in dieser Situation anwenden. Nur weil ein Herz noch nicht funktioniert, heißt das nicht, dass ein Wesen kein Mensch ist. Wir haben auch in diesem Fall Menschen, die Herzkrankheiten haben, die Herzschrittmacher benötigen, Menschen, die Herztransplantationen benötigen. Und nur weil ihr Herz nicht funktioniert, verlieren sie ihre Menschheit? Oder nur weil mein Herz noch nicht eigenständig schlägt, bin ich noch kein Mensch? Es ist eine ziemlich absurde Behauptung. Ein weiterer Gedanke, eine weitere Antwort, die wahrscheinlich meiner Meinung nach schwächste Argumentation ist, ab der ersten Bewegung des Babys. Und das ist sehr schwer festzulegen, wann diese erste Bewegung stattfindet. Zumal ist das unterschiedlich von einem Kind zum anderen. Die einen fangen früher an, sich zu bewegen, zu treten, zu schlagen, die anderen später. Die einen machen das viel öfter, die anderen weniger. Es ist von Schwangerschaft zu Schwangerschaft, von Kind zu Kind unterschiedlich. Und man kann nicht wirklich festlegen, okay, ab diesem Zeitpunkt ist es ein Mensch und davor ist eine Abtreibung okay. Außerdem kann man wie zuvor dieselben Argumente anwenden. Nur weil jemand seine Muskulatur nicht einsetzen kann, heißt das nicht, dass er kein lebendiges menschliches Wesen ist. Wir haben auch in der reellen Welt Menschen, die leider zum Beispiel querschnittgelähmt sind, die sich nicht bewegen können. Und diese Menschen sind nicht weniger Mensch als du und ich. Genau dasselbe gilt auch für ein Embryo, ein Kind, das sich noch entwickelt, sich aber noch nicht bewegt hat. Außerdem bewegt sich ein Kind schon leicht bevor die Mutter den ersten Tritt spüren kann. Oder was, wenn es in der Nacht passiert und sie bekommt es nicht mit? Wir sehen mit dieser Begründung, gibt es einige Probleme. Ein weiteres und letztes Argument, das ich heute ansprechen möchte, ist die Wahrnehmung vom eigenen Umfeld. Man sagt, Babys sind ja im Mutterleib, vor allem im Anfangsstadium, sie haben kein Bewusstsein, sie haben keine Wahrnehmung von ihrem Umfeld, sie bekommen nichts mit. Auch wir erinnern uns nicht an die Zeit im Mutterleib. Und sie bekommen nichts wirklich mit von ihrer Welt. Und in dieser Zeit sind sie also keine Menschen. Sie sind nicht wirklich am Leben, sie können ihr Umfeld nicht erkennen und sie können sich auch keine Erinnerungen sammeln. Ja? Denn das ist es, was uns ausmacht, die Wahrnehmung des Umfeldes und Erinnerungen sammeln und auf diese zurückgreifen. Auch dieses Argument finden wir gleich heraus, dass es ziemlich schwach ist und dass es keine festen Standbeine und kein festes Fundament hat. Zum einen nehmen wir dieses Beispiel. Wir haben auch in der reellen Welt Menschen, die in einem komatösen Zustand sind. Ja, sind im Koma, warum auch immer, und man hofft darauf, dass sie wieder aufwachen. Aber nehmen wir ein anderes fiktives Beispiel her. Sagen wir mal, jemand fällt in einen komatösen Zustand und man kann bereits ab dem Anfangszeitpunkt festlegen und mit Sicherheit voraussagen, dass diese Person nur 9 Monate in diesem Koma sich befinden wird und nach diesen 9 Monaten wird es aufwachen und hat eine sehr große Chance auf ein gutes Leben. Wäre es dann in Ordnung, dieser Person das Leben zu nehmen? Wäre es in Ordnung, diese Person umzubringen? Auf keinen Fall, das wäre Mord. Warum ist es dann bei einem Baby anders? Das Baby ist genau 9 Monate plus minus im Mutterleib. Es entwickelt sich, es hat diesen komatösen Zustand, es hat diesen Tiefschlaf, in dem es sich befindet. Und nach diesen 9 Monaten hat es eine sehr große Chance, ein gesundes und normales Leben zu führen. Warum ist es also in Ordnung, das Leben eines ungeborenen, hilflosen Babys zu nehmen und einem Menschen, der sich bereits außerhalb seiner Mutter befindet, nicht? Es ergibt keinen Sinn. Es ist dasselbe, nur dass sich diese 2 unterschiedlichen Personen auf einer unterschiedlichen Stufe in ihrer Entwicklung befinden. Ja, all diese Phasen, durch die ein Baby geht, die befruchtete Eizelle, Embryo, bis zum ausgewachsenen Baby und dann nach der Entbindung ein Säugling wird. All das sind Etappen in der Entwicklung. Ja? Und diese Etappen setzen fort auch nach der Entbindung. Wir sehen das auch, Säuglinge wachsen an, werden größer, werden zu Kindern, zu Jugendlichen, zu Erwachsenen, zu älteren Personen, grob eingestuft. Und man sieht, dass auch nach der Entbindung es physische Veränderungen gibt. Ja? Die Milchzähne werden ersetzt, die Pubertät tritt ein und die Geschlechtsorgane werden aktiv. Also diese Entwicklung, die wir im Mutterleib erleben, findet auch außerhalb des Mutterleibes statt. Und die einzelnen Etappen, die wir im Mutterleib erleben, sind nichts anderes als die Reise des Lebens, die Reise der Entwicklung. Und früher oder später setzt diese Reise außerhalb des Mutterleibes fort. Gut, was ist dann die Antwort? Wann beginnt das Leben wirklich? Und die einzig korrekte Antwort ist ab der Konzeption bzw. Empfängnis. Die einzig biologisch beweisbare Antwort ist diese. Was passiert da? Vielleicht könnt ihr euch noch im Biologieunterricht erinnern. Das Spermium hat 23 Chromosome, die Eizelle hat ebenfalls 23 Chromosome und separat voneinander sind diese 2 Elemente kein eigenständiges Wesen, sondern sie sind Teil des Körpers, von dem sie abstammen. Aber sobald sich diese 2 vereinen, sobald diese 2 verschmelzen und ihre Chromosome sich vereinen, entstehen diese bekannten 46 Chromosome und ab diesem Zeitpunkt beginnt das Leben. Ab diesem Zeitpunkt haben wir ein neues Leben, das einzigartig ist auf der gesamten Welt. Wir wissen ja, dass diese Chromosome ja die DNA beinhaltet. Die DNA ist, grob erklärt, nichts anderes als ein Bauplan für jede Person, wie sich diese Person zu entwickeln hat. Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter. Und anhand dieser DNA kann man auch heutzutage die Identität einer Person feststellen. Ja? Und das wirklich Beeindruckendste daran ist, weil man oft behauptet, Babys und Embryos sind Teil des Mutterleibes und sie sind verschmolzen mit der Mutter. Das ist nicht wahr, weil die befruchtete Eizelle ab der ersten Sekunde ein eigenes Wesen ist, das komplett anders aussieht und eine komplett andere DNA hat als seine Mutter. Die DNA ist so einzigartig, dass es auf der gesamten Welt keine andere DNA gibt, die übereinstimmt mit dieser neuen DNA. Weder jetzt alle lebenden Menschen, noch alle Menschen, die davor gelebt haben, noch alle anderen, die jemals leben werden. Deine DNA und meine sind einzigartig und sie wiederholen sich niemals. Lange hat man geglaubt, dass eineige Zwillinge dieselbe DNA haben, aber neueste Forschungen ergeben, dass sogar die leichte Abweichungen haben. Also ab dem Empfängnis, ab diesem Zeitpunkt, wenn das Spermium mit der Eizelle verschmelzen, genau dann beginnt das Leben und auch dann beginnt die Schwangerschaft ab diesem Zeitpunkt. Ich möchte noch kurz einige Argumente ansprechen, die unabhängig davon, ob es Menschenleben ist oder nicht, verwendet werden. Zum Beispiel das Argument der Behinderung. Da sagt man, ist das Kind behindert? Hat es eine Behinderung? Dann ist das Grund genug für eine Abtreibung. Und ich glaube, ich brauche nicht zu viel argumentieren in dieser Hinsicht, warum das ethisch und moralisch falsch ist. Wir brauchen nur einige Jahre zurückdenken an Nazi-Deutschland, an die Zeit, an der sie nicht nur Minderheiten entsorgt haben und hingerichtet haben, sondern auch Menschen mit Behinderung aus ihrem eigenen Volke. Und ich glaube, es will keiner damit argumentieren. Ja? Es will keiner die Ermordung von Menschen mit Behinderungen argumentieren. Und ein weiteres Argument, das am häufigsten verbreitet ist, ist, ob das Baby erwünscht ist oder nicht. Ob das Baby für die Mutter, die es trägt, erwünscht ist oder nicht, soll sie entscheiden und sie allein soll entscheiden, ob es zu einer Abtreibung führen soll oder nicht. Das ist auch eines der meiner Meinung nach traurigsten Argumente. Zu sagen, dass jemand nicht erwünscht ist, deshalb verliert es das Recht auf Leben, deshalb verliert es das Anrecht auf Menschlichkeit. Und wir können erneut zurückzeigen auf die Nazi-Zeit. Da gab es auch Menschen, die unerwünscht sind und die man entsorgt hat. Oder vielleicht auch wir als Christen stoßen auf Menschen, für die wir unerwünscht sind. Bedeutet das, dass wir keine Menschen mehr sind? Bedeutet das, dass man uns oder andere entsorgen kann, die unerwünscht sind? Warum kann man dann auch ein Kind entsorgen und abtreiben? Und die Situationen, die hier oft verwendet werden, sind Situationen in Vergewaltigungen oder Inzest. Das ist ein beliebtes Argument zu sagen, ja, eine Frau, die dieses traumatische Erlebnis hatte, sollte frei entscheiden dürfen. Und ja, es ist ein traumatisches Erlebnis. Es ist etwas sehr Grauenvolles, was sie durchmachen musste. Und der Täter soll mit der größten Härte des Gesetzes bestraft werden und man sollte verhindern, dass es nicht mehr zu solchen Sachen kommt. Aber das Recht der Mutter trumpft nicht die Rechte des ungeborenen Kindes. Weil die Mutter dieses traumatische Erlebnis hatte und sich in dieser schwierigen Lage befindet und sie wahrscheinlich ihr Leben lang daran erinnert wird und sieht, dass die Hälfte des Täters in diesem Kind steckt. Ja, es ist schwierig, aber das heißt nicht, dass man das Leben dieses Kindes nehmen darf. Die Rechte der Mutter sind nicht größer als die Rechte des ungeborenen Kindes. Kurz zusammengefasst haben wir heute gelernt, dass es im Laufe der Schwangerschaft keinen Zeitpunkt gibt. Keinen Zeitpunkt, in dem sich dieser Haufen Zellen auf einmal in einen Menschen verwandelt und davor war es kein Mensch und ab diesem Zeitpunkt ist es ein Mensch. Es gibt keinen biologischen Beweis dafür. Und alle Argumente, die dafür sprechen, fallen in sich zusammen. Der einzige biologische Beweis, der beweisbar ist, ist, dass das Leben ab der Konzeption beginnt. Ab dem Zeitpunkt, ab der Sekunde, in der das Spermium mit der Eizelle verschmelzen und ab dieser Sekunde darf man nicht mehr eingreifen, um die Weiterentwicklung zu verhindern. Alles, was man ab diesem Zeitpunkt macht, ist eine Abtreibung, ist moralisch falsch und ist das Ergebnis ist das Ermorden eines unschuldigen Wesens. Das war der erste Teil, das war die Perspektive, die wir bekommen von der Pro-Choice-Bewegung, die Argumente, die wir von ihnen haben, die moralische, die philosophische Diskussion dieser Seite. Und im zweiten Teil möchten wir uns nun die biblische Perspektive zu diesem Thema ansehen. Davor aber lasst uns gemeinsam noch mit der Lobpreisgruppe ein Lied singen.